Drei Jahre später, im Sommer 22, in dem kleinen fensterlosen Büro mit blutrotem Teppichboden, saß derselbe dünne Mann, der früher Guido Brinkmann gewesen war, und bestaunte seine neuen Balenciaga-Sneakers. In seinem ansonsten glücklosen Leben war zum ersten Mal was gut gegangen und er freute sich darüber wie ein Kind. Der Zettel. Noch vor seiner Entlassung war ihm klar gewesen, dass er etwas Wertvolles in den Händen hielt. Es war ein Pizzarezept, so viel war sicher. Und zwar ein ganz besonderes, sonst hätte Stoyden den Zettel nicht versteckt. Vielleicht ein Wink des Himmels. Und so hatte Guido Brinkmann nach seiner Entlassung gewusst, was zu tun war. Von einem bankrotten, stark parfümierten Gastronomen namens Ralf Jürgens hatte er an American Diner klargemacht. Ratenzahlung und Gewinnbeteiligung waren für Jürgens in seiner Not okay gewesen. Nur der Name. Guido Brinkmann. Der Name war natürlich verbrannt, da war er sicher. Also musste ein anderer Name her für einen Neustart. Und natürlich musste es Werner Bratzke sein. Werner Bratzke. Der Name hat ihn durch seine Kindheit begleitet und verband Guido Brinkmann mit seinem Vater wie nichts anderes. Berlin-Kreuzberg im Sommer 63. Die Stadt hat den Schock des Mauerbaus kaum überwunden, sucht nach Ablenkung und findet sie in den vielen Seifenkistenrennen, die überall in West-Berlin ausgerichtet werden. Besondere Bekanntheit erlangt ein junger Fahrer namens Werner Bratzke, der in jenem Sommer berlinweit ungeschlagen bleibt. Dank seines kindlichen Aussehens nennt man den jungen Seifenkisten-Champ bald nur noch Babyface Bratzke. Es ist sein letzter Seifenkistensommer. Und als er sich seinem Ende zuneigt, wissen Bratzke und die anderen Fahrer, dass ihnen die Kohle und Connections fehlen, um ihre Begabung aus der Seifenkiste in den Motorsport zu tragen. Also verlegen sie sich auf illegale Autorennen. Das Ganze mausert sich zu einer berüchtigten Szene. Beim großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring ist es dann soweit. Die weltbesten Profifahrer und die schnellsten Wagen treten zum ultimativen Kräftemessen an. Für Babyface Bratzke ist es die Gelegenheit, seiner Bestimmung gerecht zu werden. Er reist an, beobachtet die Fahrer beim Training. In einem unbeobachteten Moment schwingt er sich in Jim Clarks Lotus 33. Vor den Augen der Welt rast er los. Und wie er rast. Obwohl der Wagen und die Strecke neu für ihn sind, fährt Babyface Bratzke Rekordzeit. Damit wird er deutschlandweit auf einen Schlag bekannt und für den jungen Berliner Nachwuchsfahrer Alois Brinkmann zum Idol. Und so eröffnete nach seiner Entlassung aus der JVA Tegel ein Mann, der sich Werner Bratzke nannte, seinen eigenen Pizzaladen. Werners Pizzaparadies. Das Pizzaparadies lief von Beginn an gut. Schnell gab's lobende Presse und nach etwa einem Jahr sogar eine Erwähnung im Lonely Planet. Reisende aus aller Welt planten einen Besuch bei Werner ebenso ein wie das Brandenburger Tor oder den Fernsehturm. Er fragte sich schon, ob es all den anderen Erfolgreichen dieser Welt ähnlich ging. Ob auch sie ihr Glück kaum fassen konnten. Und ob sie nicht ständig in der Sorge lebten, es gleich wieder zu verlieren. Diese Sorge beschlich ihn immer wieder und legte sich dann wie ein Schatten auf sein Gemüt. In diesen Momenten wurden seine Gesichtszüge hart und seine Augen klein. Sein neues Leben gehörte ihm und er würde darum kämpfen, wenn es sein musste. Aber wer sollte es ihm streitig machen? Die Antwort auf diese Frage parkte im Halteverbot vor dem Pizzaparadies. Im Innenraum eines etwas mitgenommenen Renault Laguna saßen zwei Gestalten. Sie starrten auf die große Neonreklame, die brummende Falter und Leuchtkäfer aus der ganzen Stadt anzog. Am Steuer des Laguna saß ein kräftiger Mann mit dunklen Augenringen. Neben ihm saß eine deutlich jüngere Frau. Sie hatte dünne blaue Haare, war schmal und abgekämpft. Ihre unruhigen Augen funkelten aus dem ansonsten leblosen Gesicht.
Weißt du, was ich denke?
Nee, vergiss es. Viel zu riskant. Außerdem bin ich durch mit der Scheiße.
Jetzt sagst du jedes Mal. Nie wieder. Bin ich durch mit. Zu gefährlich.
Stimmt ja auch.
Ach, wirst alt, Uwe. Das ist das Ding mit dir. Wirst richtig alt. Immer nur, nee, danke und ja, aber. Haben sie damals alle gesagt. Der Typ ist zu alt, Elke. Und ich immer, Leute, ihr kennt den nicht.
Mann, Elke, jetzt fang doch nicht wieder mit dem Piss an. Da gibt's doch nichts. Guck mal hin. Die Wichser sind da alle nur am Swipen an der Kasse. Null Cash, niente, nada.
Ach, der Laden brummt. Ist ein rein und raus wie ein Hühnerhaus.
Eigentlich will ich nur eine Pizza.
Uwe, willst du zurück in den Großhandel? Jabelstapler fahren im Kühllager? Toter Fisch im Schichtbetrieb? Jeden Tag? Bis du tot umfällst?
Das ist auch wieder wahr. Kann ich nicht. Das will ich nicht.
Dann hör auf rumzuholen. Wir ziehen das durch hier. Zusammen. Wir beten.
Ja, was ist? Was hat er?
Was ist denn?
Der Kleine hat ins Aquarium gepinkelt. Und die Guppies sind wohl jetzt nicht mehr zu gebrauchen.
Was hat der gemacht? Deine Scheißschwester sollte aufpassen. Sofort nach Hause. Die Latzigung.
Zur gleichen Zeit saßen zwei Polizeibeamte in Zivil hinter der beschlagenen Scheibe ihres silbernen Opel Corsa, der unweit in der Parktasche stand. Es handelte sich um eins der eingespieltesten Duos der Berliner Polizei. Sie beobachteten, was drüben im Laguna vor sich ging. Der am Steuer, Utzmann, rauchte Kette. Der andere, Strollinger, mampfte Stullen mit Daumendick Saint-Albrecht. Da Strollinger eine chronisch verstopfte Nase hatte, musste er auch beim Essen durch den Mund atmen. Das röchelnde Schmatzen war schwer auszuhalten. Utzmann schürzte die Lippen unter seinem buschigen Schnurrbart und krakelte was auf seinen speckigen Spiralblock. Dann drehte er sich zu seinem Partner, der gerade mit Zeige und Mittelfinger nachhalf, den letzten Happen hineinzubekommen.
Strollinger, das war eindeutig.
Naja. Sie sind einfach weggefahren. Ohne Überfall.
Und sonst ist dir nichts aufgefallen?
Naja, sie sind halt weggefahren. Ohne Überfall. Also mussten wir sie fahren lassen. Wir haben da nichts falsch gemacht.
Ja, ja, Strollinger, das ist richtig. Aber die sind nicht einfach weggefahren. Die haben einen Anruf bekommen und dann sind sie weggefahren. Sowas ist kein Zufall, Strollinger.
Kollege Strollinger schaute für einen Moment verwundert und hielt kurz inne mit dem Kauen. Gerade als Utzmann Hoffnung schöpfte, Kollege Strollinger könnte sich gedanklich involvieren, war der Moment auch schon verflogen. Strollingers Kauwerk setzte seine unappetitliche Arbeit fort.
Irgendwer hat die gewarnt. Also, dass wir hier observieren, aber wer? Er muss ja aus unserem Haus kommen. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann haben wir einen Maulwurf in der Soko.
Maulwurf in der Soko?
So wie Kollege Strollinger dabei aus dem Fenster schaute, befürchtete Utzmann, dass seinem Kollegen die Redewendung Maulwurf nicht geläufig war. Utzmann schürzte noch einmal die Lippen unter seinem buschigen Schnurrbart, zündete sich eine Chesterfield an und beförderte den Corsa mit zu viel Gas und ungesundem Kuppeln aus der Parktasche raus, die Straße runter Richtung Präsidium.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.